Deutschlandfunk, Medias Res.
Sie hören UKW.
Guten Abend, liebe Hörer. Die Hörer nämlich, die das erste Programm auf Ultrakurzwelle empfangen, und das sind ja ziemlich viele.
So klangen sie, die Anfänge der Ultrakurzwelle in Deutschland, UKW, eine Hörfunktechnologie, die heute Geburtstag feiert. Wir erzählen gleich ihre Geschichte hier bei Medias Res. Ich bin Annika Schneider. Wir schauen außerdem darauf, wie aus einer Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview erst Schlagzeilen und dann eine Debatte wurde. Zunächst geht es aber um zwei aktuelle Meldungen aus der Ukraine. Wie gefährlich die Arbeit von Kriegsreportern ist, das hat gerade erst wieder das Wochenende gezeigt. Am Samstag ist in der Ukraine ein russischer Militärkorrespondent bei Gefechten ums Leben gekommen. Drei weitere russische Journalisten wurden verletzt. Und auch ein Kameramann der Deutschen Welle wurde bei Dreharbeiten auf einem ukrainischen Truppenübungsplatz verletzt. Reporter ohne Grenzen zählt seit Beginn des Angriffskriegs schon 92 Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. 10 Medienschaffende seien bei ihrer Arbeit dort ums Leben gekommen, heißt es von Reporter ohne Grenzen. Eine, die sich von solchen Nachrichten und Meldungen nicht einschüchtern lässt und trotzdem immer wieder in die Ukraine fährt, das ist die Fotografin Johanna Maria Fritz. Sie ist seit Kriegsausbruch oft dort gewesen, hat unter anderem auch die getöteten Menschen in Butscha fotografiert. Und zuletzt war sie mit dem Journalisten Wolfgang Bauer ein paar Tage lang in einem Schützengraben direkt an der Front für eine Reportage in der Wochenzeitung Die Zeit. Und Johanna Maria Fritz hat mir heute Mittag erzählt, dass sie gar nicht lange nachgedacht hat, als die Anfrage von der Zeit kam.
Für mich war das eigentlich sofort klar. Ich fand es sehr interessant und sehr wichtig. Ich habe auch schon davor viel Zeit in Schützengräben verbracht, aber eben noch nicht dort übernachtet und fand das eben eine interessante und gute Möglichkeit, den Männern, die dort kämpfen und vor allem Männern, die dort kämpfen, eine Plattform zu geben, darüber zu reden, wie sie sich fühlen und wie das überhaupt ist, wenn man einfach ausharren muss in einem Erdloch.
Das ist ja kein Auftrag, bei dem man irgendwie Distanz halten kann. Sie essen und schlafen dort mit den Soldaten. Es gibt keine sanitären Anlagen, nur diese Erdhöhlen, die Sie gerade schon genannt haben. Es ist dreckig, manchmal auch sehr öde, entnehme ich der Reportage in der Zeit. Wie haben Sie diese Tage erlebt und auch ausgehalten?
Also genau, in der Tat, wir haben sehr lange gewartet auf den Zugang. Immer wieder hatten wir Zusagen, haben dann aber selber manchmal wieder abgesagt, weil es uns dann doch zu heikel war. Und insgesamt haben wir eben 4 Wochen darauf gewartet, diesen Zugang zu kriegen und waren sehr gut darauf vorbereitet, aber weil wir eben auch so viel Zeit hatten, uns dann im Endeffekt auf diese Tage dort vorzubereiten. Also ich hatte irgendwie so bestimmtes Campingessen dabei, Feuchttücher und zum Waschen und genau eine Zahnbürste, einen Schlafsack, Regenjacke, Regenschuhe, alles Mögliche. Genau, also es ist halt, man sitzt eigentlich den ganzen Tag rum und wartet auf Beschuss. Also wir waren eben bei so einer Kommandozentrale, wo alle Leitungen zusammenlaufen. Also da hatte der Commander so die Aufgabe, einfach so ein bisschen zu koordinieren. Und dann gab es irgendwie Holzhacken und auch nicht so wirklich, weil wir eben bewusst nicht zu einer Mörsereinheit gegangen sind oder nicht an die erste Verteidigungslinie, um eben so wenig wie möglich unter Beschuss zu kommen. Und das ist halt unfassbar langweilig, weil man einfach den ganzen Tag in diesem Erdloch sitzt und ja eigentlich auch gerne raus wollen würde, weil man ja mitten im Wald ist und es wirklich zwischendurch auch gutes Wetter war, aber man muss eben ausharren und warten und alle sitzen irgendwie am Handy und spielen am Handy rum und schreiben und telefonieren mit ihren Lieben. Einer hat dann immer Schicht am Funkgerät und dann wechseln sie sich ab und schlafen in Schichten, wird Kaffee getrunken, Zigaretten geraucht, aber ja. Und zwischendurch wird man dann immer wieder, also wenn man dann irgendwie denkt, dass alles ganz ruhig ist und normal, scheppert es dann wieder und gibt dann wieder Einschläge in der Nähe.
Das klingt jetzt erstmal so, als wäre Angst für Sie kein großes Thema gewesen. Konnten Sie die verdrängen oder haben Sie keine Angst?
Ich habe auf jeden Fall Respekt, aber ich glaube, wenn ich sehr doll Angst hätte, dann könnte ich das nicht machen. Dann würde ich Panik kriegen und wenn man Panik kriegt, dann kann man nicht arbeiten. Ich fand, die Situation dort war natürlich beängstigend, weil man einfach in so einem Erdloch saß und dort auch geschlafen hat und so weiter. Aber ich habe eben versucht, viel auf die Geräusche zu hören und ich kann die Situation ja dann auch nicht ändern, wenn irgendwas passiert. Also keine Ahnung, mir vorher irgendwie große Angst zu machen. Also man kann eben gucken, dass man nicht zu lange Zeit draußen verbringt und sich relativ schnell bewegt, wenn man von A nach B geht. Aber genau, wenn man so von seiner Angst geleitet wird, dann kann man, glaube ich, den Beruf nicht machen.
Wie leicht oder schwer ist es Ihnen gefallen, das, was Sie dort erlebt haben, dann auch in Fotos festzuhalten?
Also natürlich wäre ich gerne mehr draußen gewesen und hätte mehr fotografiert von Dingen, die irgendwie drumherum passieren. Aber es ging ja wirklich um dieses Leben in dieser einen Blindage. Und dann habe ich lange mit der Bildredakteurin mich darüber unterhalten. Das ist die Frau, die quasi in der Bildredaktion von der Zeit zuständig ist für mich und für die Fotos. Und dann haben wir ganz lange davor darüber gesprochen, weil wir eben schon vermutet haben, dass es so wird, wie ich eben diese Bilder umsetzen könnte. Und dann haben wir uns schnell für Porträts und Details entschieden und so ein bisschen dokumentarisches Alltägliches, was aber auf 8 oder 10 Quadratmetern echt schwierig ist, weil es ja wirklich ein kleiner Raum war und ich sehr wenig Licht hatte und einfach wenig fotografieren konnte. Und es sich natürlich auch alles wiederholt hat, aber so habe ich durch eben diese Nähe und diese Langeweile auch es hinbekommen, die Männer ehrlich zu porträtieren und dass es nicht eben so schnell ging, sondern ich hatte Zeit für jedes Porträt und das war irgendwie wichtig für mich.
Man sieht die Männer, man sieht auch Dinge wie Schaufeln oder ein Telefon, man sieht auch einmal so ein Erdloch von außen. An welche Regeln mussten Sie sich halten beim Fotografieren?
Ach, ich konnte eigentlich alles fotografieren, was ich wollte. Also ich habe natürlich irgendwie geguckt, ob die Männer gerade in der Stimmung sind oder nicht. Habe manchmal gefragt, nicht immer. Aber wir waren ja eigentlich immer mit den gleichen. Die wussten ja auch, dass wir da sind. Wir saßen ja alle zusammen und es war dann quasi abgeklärt, dass ich Fotos mache. Und dadurch, dass es im Wald war, konnte man nicht so wirklich die Position verraten. Sonst muss man immer so sehr darauf achten, dass man keine Horizontlinien fotografiert und nichts, was irgendwie auf den Ort hindeuten kann. Aber das war eben da nicht gegeben, weil es eben im Wald war und man das sowieso nicht erkennen konnte, wo es ist. Deswegen konnte ich da eigentlich relativ frei fotografieren, wie ich wollte.
Sie sind 29 Jahre jung, haben schon viele Preise gewonnen, haben in Afghanistan, in Äthiopien, auch in Syrien gearbeitet. Warum war es für Sie wichtig, ausgerechnet in die Ukraine zu reisen und auch sehr schnell, nachdem der Angriffskrieg dort begonnen hat?
Ich finde erstmal irgendwie alles interessant und wichtig, darüber zu berichten. Und es war eben total absurd, dass Russland wirklich diese Full-Scale-Invasion gestartet hat Ende Februar. Und ich eben in Afghanistan saß und die Nachrichten über die Ukraine gesehen habe und es direkt für mich klar war, dass ich dahin fahre. Ich habe eine ukrainische Kollegin, Mila Teschejewa, war auch Fotografin in der Agentur und wir haben direkt telefoniert und darüber gesprochen, dass wir zusammen reinfahren und dann sind wir eben auch für den Spiegel zusammen reingefahren. Es gab gar keine große Diskussion oder Frage, sondern es war eigentlich direkt klar für mich, weil ich es wichtig finde, von dort zu berichten. Und eben als man dann in Butscha war und dort die Sachen gesehen hat, hat es für mich noch mehr bestätigt, dass es wichtig ist, dass ich dort bin, weil eben so viele Fake News im Umlauf sind und waren und mich auch Menschen, die ich kenne, gefragt haben, ob denn die Leichen auf der Straße in Butscha echt waren und so weiter. Und dann ist es eben wichtig für mich, dort zu sein und zu fotografieren und zu dokumentieren, weil ohne die Bilder man ja oft schwer darüber berichten kann.
Die Kriegsverbrechen sind eine Seite dieses Krieges, aber dieser Besuch im Schützengraben, der war ja nochmal ganz anders nah dran am Kriegsgeschehen. Haben diese Tage da Ihren Blick auf das große Ganze, auf den ganzen Krieg noch einmal verändert?
Nee, nicht unbedingt, weil ich in ähnlichen Situationen auch schon vorher war. Ich war einfach jetzt monatelang im Donbass und war da eben auch in Schützengräben und an Positionen und in viel, viel gefährlicheren Situationen als in dem Schützengraben.
Also ich frage das nicht deswegen, weil es besonders gefährlich war, sondern weil es einfach, das ist in dem Artikel ja ganz schön beschrieben, weil die Welt so schrumpft, wenn man dort in diesem Schützengraben ist, weil man diese ganzen großen Kriegsstrategien dort ja gar nicht so mitbekommt, sondern da geht es ja wirklich nur um das Überleben, um das Ausharren, um das Durchhalten.
Aber das ist für mich trotzdem auch in den anderen Positionen so gewesen, weil die sich ja auch auf ihren kleinen Radius beschränken. Wenn man Soldaten fragt, wenn man jetzt in Josefia ist, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Bachmut, und man fragt sie, was zu der Front in Kremina weiter nördlich, dann können die einem das nicht sagen. Die kennen nur ihren Frontabschnitt. Und genauso ist es eben auch in dem Graben. Also die Männer aus dem Graben sind quasi auf sich oder ich glaube unter sich komplett, haben aber noch Kontakt zu den Stellungen drumherum und bekommen auch ab und zu Besuch. Und genauso ist es bei den anderen Positionen, nur dass es eine andere Art von Position ist. Das eine ist eben eine Trench, aber du hast halt bei Panzerpositionen hast du auch immer neben dem Panzer eine kleine Blindage, wo sie in Schichten dann schlafen. Also es ist jetzt nicht so anders zu anderen Orten, wo ich war.
Das sagt Johanna Maria Fritz, Fotografin, die vor allem in der Ukraine aktuell unterwegs ist. Ihre Arbeiten sind zu sehen in Medien wie dem Spiegel, der Zeit oder auch National Geographic. Diese vielbeschworene Brandmauer, die die CDU zur AfD hochgezogen hat, die bekommt Risse. So zumindest interpretieren viele die Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz von gestern, die er heute aber doch anders verstanden haben will. Es werde auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, twitterte Merz heute. Wir beteiligen uns jetzt nicht an den Interpretationen dieser Aussagen, sondern wir wollen darauf schauen, wie sie zustande gekommen sind, nämlich im ZDF-Sommerinterview gestern, wo Moderator Theo Koll Merz zu dem Thema befragt hat. Marlies Prinzing ist Journalistikprofessorin an der Hochschule Makromedia in Köln. Sie schaut die Sommerinterviews seit vielen Jahren und vor einiger Zeit, nämlich 2011, da hat sie schon mal geschrieben, es seien eher Sommerloch-Interviews. Und deswegen wollte ich jetzt von ihr wissen, ist das heute immer noch so?
Also die Zeiten haben sich da diesbezüglich in der Tat verändert. Es ist schon so, dass die Sommerinterviews sehr üblich geblieben sind. Sie sind ja eigentlich ein sehr klassisches Format und sie sind im Grunde genommen auch ein schönes Format. Ein schönes Format deswegen, weil da eben 19 Minuten in der Regel, teilweise sind es ein bisschen weniger, statt 90 Sekunden dann wirklich Zeit sind, um dann wirklich auch eigentlich vor der Kamera nachdenken zu können und um dort Standpunkte vertreten zu können und so weiter. Also das Format als solches bietet viele Chancen. Und das, was früher so teilweise üblich war, das ist schon deutlich reduziert gewesen. Also da war es so, dass man im Grunde genommen ganz deutlich dann immer so die Menschseite des Politikers oder der Politikerin zeigen wollte. Also das mussten dann Leute sein, die dann mal ihre Krawatten nicht tragen mussten. Oder ganz häufig war es so, dass irgendwas mit Wind, mit Wellen, mit Wasser und so weiter Teil der Inszenierung gewesen ist, dass dann irgendwie beispielsweise damals Helmut Kohl dann am Wolfgangsee interviewt worden ist und da war dann noch sein Hund mit dabei und Angela Merkel auf Rügen und so weiter. Also das hat sich schon etwas, was diesen Inszenierungsanteil anlangt, das hat sich schon etwas reduziert. Das ist sehr wohltuend so. Klar, man wird auch an markante Orte geführt, aber das ist ja teilweise für ein Interview eigentlich auch gewinnbringend, wenn man Leute an dem Ort interviewt, zu dem sie einen ganz besonderen Bezug haben. Und das war ja jetzt beispielsweise auch bei dem Interview mit Friedrich Merz so, dass man ihn da eben in Sauerland begleitet hat.
Beziehungsweise in seinem Wahlkreis.
Genau. Allerdings muss man sagen, der Bezug jetzt genau auf den Wahlkreis und so weiter, der war jetzt wiederum eigentlich über die kommunale Ebene gegeben, aber der war nicht wirklich stark während des Interviews.
Sie haben es soeben gesagt, knapp 20 Minuten im ZDF, bei der ARD sind es ein bisschen mehr, da sind es rund 30 Minuten für die ähnlichen Gespräche, die dort geführt werden. Nun ist es ja gestern dem Journalisten Theo Koll gelungen, tatsächlich eine Aussage herauszuarbeiten, die Nachrichtenwert hat, die jetzt auch noch zu weiteren politischen Diskussionen geführt hat, auch in der Union, eben zu der Zusammenarbeit der Union mit der AfD. War das aus Ihrer Sicht also jetzt ein journalistisch besonders erfolgreiches Interview, weil es gelungen ist, Friedrich Merz auf etwas festzunageln?
Das ist ja das Ziel eines Interviews, dass man eben Positionen entweder vertiefen kann, neue Positionen, Differenzierungen von Positionen herausfinden kann. Und insofern war das sicher jetzt handwerklich betrachtet ein gelungenes Interview.
Andererseits könnte man sagen, Rente, Fachkräftemangel, die Waffenlieferungen an die Ukraine, Klimawandel, all diese ganz großen Themen und Herausforderungen, die kamen gar nicht vor. Es ging vor allem um das Asylrecht und um die Vorfälle in Freibädern zuletzt. Insofern könnte man auch sagen, das Wichtige fehlte eigentlich.
Nun, es ist das sowohl als auch. Also ich bleibe bei meiner Aussage handwerklich bezogen jetzt auf die Thematik AfD. Da hatten wir dann wirklich durch diese journalistische Fragetechnik von Theo Koll eine zusätzliche, eine Differenzierung dann. Auf der anderen Seite stimme ich auch dem zu. Also es sind wirklich wesentliche Fragen nicht angesprochen worden. Wobei man natürlich auch sagen muss, 19 Minuten sind vergleichsweise viel, aber das sind einfach sehr, sehr viele Fragen, zu denen man gebührend Zeit dann auch braucht. Was ich eher ein Thema finde bei diesem Interview, das ja eigentlich sozusagen außerhalb der politischen Routine stattfindet, ist nicht klar geworden ist, wofür steht denn eigentlich die CDU vor allen Dingen selber. Also dieser Standpunkt der CDU heutzutage, der ist durch Theo Koll eigentlich kaum herausgearbeitet worden.
Nun sind wir erst mittendrin. Es folgt noch eine Reihe von Interviews. Nächstes Wochenende zum Beispiel ist im ZDF Die Linke dran. Bei der ARD ist es Ricarda Lang für die Grünen. Werden Sie sich die anschauen?
Das werde ich sicher tun. Und was an der Stelle natürlich auch interessant sein wird, das gab es auch in den vergangenen Jahren schon mal, dass man sich am Ende dieser Sommerinterviews, die teilweise bei öffentlich-rechtlich sind, teilweise aber auch bei den privaten Sendern sind, mal anzuschauen, was denn so insgesamt tatsächlich so die Themen waren, wie viel Raum welches Thema eingenommen hat und inwiefern da tatsächlich eine bestimmte Interviewqualität dann auch feststellbar ist. Also ich schaue das, weil mich es interessiert und ich habe da aber schon auch ein analytisches Interesse.
Eine kleine Manöverkritik mit der Journalistikprofessorin Marlies Prinzing von der Hochschule Makromedia in Köln zum ZDF-Sommerinterview gestern mit Friedrich Merz. Dass wir heute Radio hören können, das haben wir vielen Menschen zu verdanken, unter anderem dem Erfinder Edwin Howard Armstrong. 1934 zum Beispiel, da nutzte er einen Versuchssender auf dem Empire State Building, um von dort aus Orgelmusik zu übertragen mit einer von ihm neu entwickelten Technologie, der Ultrakurzwelle, UKW. Die wenigen Hörer damals, die waren begeistert vom kristallklaren Klang. Bis dahin lief der Hörfunk über Lang-, Kurz- und Mittelwelle, da knisterte und knallte es auch mal in der Übertragung. UKW galt da als Klangrevolution, funktionierte sogar bei Gewitter. Am 24. Juli 1939, also heute vor 84 Jahren, da ging in den USA das erste UKW-Vollprogramm auf Sendung. Und mein Kollege Peter Kolakowski hat in den Archiven gewühlt und auch mit einem Experten für UKW-Geschichte gesprochen, mit einem echten Radioliebhaber.
Also wir stehen hier vor einem Löwe-Opta-Gerät von 1952 und man hat halt hier damals schon UKW eingebaut. Ja, der Mittelwellenempfang, das ist sehr mumpfig. Ja, wenn man es mal umschaltet, dann hat man bei UKW schon ein ganz anderes Klangerlebnis auf einmal.
Oliver Schmidt steht vor seiner Sammlung seltener Radiogeräte. Der studierte Geograf aus dem rheinland-pfälzischen Ellern ist Vorsitzender des UKW-TV-Arbeitskreises, einem bundesweiten Verein für Liebhaber des UKW-Rundfunks. Schmidt zählt zu den wenigen weltweiten Experten für die Historie der Ultrakurzwelle.
Sie hören UKW.
Guten Abend, liebe Hörer. Die Hörer nämlich, die das erste Programm auf Ultrakurzwelle empfangen, und das sind ja ziemlich viele. Es hat sich ja im Laufe der Zeit herumgesprochen, dass man auf Ultrakurzwelle besser hört. Besser, das bedeutet klangschöner, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reiner.
Bereits 1918 tüftelte der US-Amerikaner Edwin Howard Armstrong an neuen Übertragungsmöglichkeiten für Radiowellen und trieb mit seinen Erfindungen die Entwicklung des UKW-Rundfunks maßgeblich voran. Vor allem den Herstellern klassischer Mittelwellenfunkempfänger und Sender, aber auch der Schallplattenindustrie und den Konzertveranstaltern waren die Versuche Armstrongs ein Dorn im Auge, respektive Ohr. Sie bekämpften ihn und seine Forschungen bis zu seinem Tod, befürchteten sie doch einen Rückgang der Schallplattenverkäufe und Konzertbesucher. Armstrong indes ließ sich auch durch zahlreiche Patentstreitigkeiten und Gerichtsurteile nicht von seiner Arbeit abhalten. Gleichzeitig lieferte Armstrong sich einen erbitterten Kampf mit der RCA, der Radio Corporation of America, die für viel Geld amerikaweit Sendeanlagen für Mittelwellenempfang installierte und dazu passende Radioempfänger herstellte. Die Markteinführung Armstrongs also mit allen Mitteln verhindern wollte. Auch über Einsprüche bei der amerikanischen Fernmeldebehörde FCC, die Armstrong zunächst Sendefrequenzen verweigerte, im Juli 1936 dann schließlich doch einige Frequenzen freigab.
Die ersten Versuchssendungen auf UKW waren natürlich auch für die Geräteindustrie interessant, weil man konnte ja dann wieder neue Geräte entwerfen, die auf den Markt bringen. Die Leute mussten wieder neue Empfänger kaufen. Von daher war UKW zu diesem Zeitpunkt ein von der Empfängerindustrie getriebener Standard, nicht von den Rundfunksendern. Die hatten da kein Interesse dran.
Unter dem Kürzel W1XOJ ging dann am 24. Juli 1939 im kleinen Örtchen Paxton im US-Bundesstaat Massachusetts, 100 Kilometer östlich von Boston, die erste UKW-Station mit einem regulären Vollprogramm offiziell auf Sendung. In Europa war Deutschland das erste Land, das bereits Anfang der 1950er Jahre ein flächendeckendes UKW-Netz betrieb.
Das erste Statussymbol des sich entwickelnden Wirtschaftswunders ist geboren. Ein Radiogerät mit UKW-Empfang und dem magischen grün leuchtenden Auge zur Kontrolle der optimalen Frequenzeinstellung.
Eine neue Ära im Rundfunk. Bisher nicht dagewesenes Hören mit UKW.
Sie, meine Damen und Herren, werden sich vielleicht fragen, ja, ist das überhaupt notwendig? Ich kann Ihnen versichern, es ist notwendig, wenn man bedenkt, dass der europäische Rundfunkempfang auf dem Mittelwellenbereich schon seit geraumer Zeit keine reine Freude mehr ist.
Und heute hat UKW mit der Einführung neuer Empfangsmöglichkeiten wie DAB oder Internetradio überhaupt noch Zukunft? UKW-Experte Oliver Schmidt.
Man muss das, glaube ich, global betrachten. Ja, wir haben in Europa jetzt eine sehr starke Fokussierung auf digitale Radiostandards. UKW hat einfach einen Vorteil. Ich kann es mit möglichst simplen Empfängern empfangen. UKW wird, denke ich, in Europa noch sehr lange in der Luft sein. Es gibt einige Länder, die eine Abschaltung vollziehen wollen. Norwegen hat sie bereits vollzogen, aber auch dort ist es noch nicht so, dass halt gar nichts mehr in der Luft ist. Selbst Lokalprogramme in Norwegen sind noch auf Sendung. Weltweit, denke ich, wird UKW noch mal mindestens 50 Jahre Bestand haben. Ob das für Zentraleuropa gilt, da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel.
Das sagt der UKW-Experte Oliver Schmidt. Ein erklärter Radiofan ist auch unsere Hörerin Bianca Bobst. Sie mag zwar das Programm im Deutschlandfunk, nicht aber die Musik.
Die zwingt mich regelmäßig abzuschalten, was eigentlich sehr schade ist, denn das habt ihr nicht verdient. Aber das ist so experimentell, dass ich da also wirklich aus meinem Arbeitsfluss herausgerissen werde und wirklich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren.
Grund genug nachzuhaken in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss finden Sie in der DLF Audiothek App, unter anderem mit dem Leiter unserer Musikabteilung mit dabei. Mein Name ist Annika Schneider und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.